Guten Tag, heute wieder bei Rettet das Prüfzentrum. Ich freue mich, heute wieder einen besonderen Gast zu haben und das muss ich etwas ausholen. Wie ihr wisst, ist das Thema ziemlich delikat und wir haben es geschafft, eine besondere Persönlichkeit in den Podcast zu holen. Er ist seit weit über 30 Jahren mit dem Thema klinische Prüfung vertraut, in unterschiedlichsten Perspektiven, vor allem aber aus der Klinikperspektive. Er war bereit zu diesem Podcast unter einer Voraussetzung, dass er anonym auftritt. Und in diesem Zusammenhang werde ich unseren Gesprächspartner heute Herr Prüfzentrumsleiter nennen. Und die Zielsetzung ist, dass wir hier kein Blame Game machen, sondern dass wir einfach uns angucken, welche Chancen hat das Prüfzentrum, wo gibt es Verbesserungspotenziale und warum sollten wir diese nutzen. Dies ist jetzt besonders wichtig, weil am 23.09. dieses Jahres die EMA eine besondere Pressemitteilung rausgegeben hat, wo wir sie 500 multinationale Studien zusätzlich durchführen möchte in den kommenden 5 Jahren. Das werden wir aber nur erreichen, wenn das Prüfzentrum auch mehr Möglichkeiten hat, sich weiter digitalisiert. Und darauf wollen wir uns konzentrieren. In diesem Zusammenhang möchte ich unseren besonderen Gast, der sich vielleicht selber noch mal kurz vorstellt, im Sinne von, dass er seine Erfahrung noch mal preisgibt, darstellen. Lieber Herr Prüfzentrumsleiter, herzlichen Dank, dass Sie zu diesem besonderen Gespräch eingewilligt haben. Ich verstehe, dass das sehr häufig sehr delikat ist in den Kliniken. Und dementsprechend bin ich sehr dankbar, dass Sie gewillt sind, offen zu sprechen und welche Möglichkeiten, vor allem damit im Ziel setzen, welche Möglichkeiten es gibt, damit das deutsche Prüfzentrum oder auch die Prüfzentren insgesamt weiter wachsen können.
Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch, der ich grundsätzlich gerne gefolgt bin. Es ist in der Tat ein sehr lange beobachtetes Problem für die Prüfzentren, dass sie zum einen personaltechnisch sicherlich nicht üppig ausgestattet sind, auf der anderen Seite die technische Seite über lange Zeit vernachlässigt wurde und man dort sicherlich einen Gewinn erzielen kann und der Gewinn, wie bereits anmoderiert, nicht im Sinne eines Blame Games, sondern dass tatsächlich das Prüfzentrum gewinnt, dass das Prüfzentrum mehr das tun kann, was es tun soll, nämlich Patienten durch eine klinische Prüfung führen und dass auf der anderen Seite der Sponsor gewinnt, indem er einfacher, schneller, mehr und bessere Daten von den Patienten zur Verfügung hat.
Darf ich da nochmal drauf einhaken? In der Administration, welche Innovation gab es denn in den letzten 30 Jahren? Also was wir sehen ist, dass die Leute immer noch mit Aktenordner und Excel-Tabellen arbeiten. Ja. War die größte Einführung dann die Excel-Tabelle oder was? Wie muss man sich das vorstellen?
Die Excel-Tabelle gibt es schon lange und die Excel-Tabelle hat natürlich auf der anderen Seite bereits das erste Problem, nämlich dass es unter GCP-Bedingungen nicht immer und an allen Stellen mit Excel-Tabellen alles zu machen ist, dass sie nicht validierbar sind. Das ist aber eher jetzt ein technischer Aspekt. Wenn man die Vergangenheit überblickt, war sicherlich ein großer Schritt, dass elektronische Datenmanagement, Dateneingabe entweder auf Rechner oder seit längerer Zeit dann natürlich über das Internet auf die Datenbank. Damit sind aber die technischen Entwicklungen eigentlich auch schon im größeren Umfang beschrieben. Ja, was wir nach wie vor nicht haben, ist ein Direktauslesen von Klinikdaten, die es ja gibt, die in elektronischer Form vorhanden sind, die man letzten Endes einlesen könnte in Klinikdatenbanken. Da gibt es natürlich die Probleme mit Datenschutz und allem Möglichen. Aber das wäre ein Schritt. Und ein anderer Schritt wäre natürlich die Digitalisierung des Prüfzentrums selbst, indem man versucht, möglichst wenig Papier zu generieren, die Abläufe sicher macht, die Abläufe validiert. Und es geht letzten Endes dann bis zum allerletzten Schritt, nämlich zur Abrechnung.
Dann reden wir doch darüber. Denn das ist ja etwas, was auch immer schwieriger wird. Die Komplexität nimmt weiter zu. Wie hat sich das aus Ihrer Sicht in den letzten 20 Jahren sich verändert? Oder wie ist das denn, wie wird das wahrgenommen in den Kliniken? Wie funktioniert der Prozess? Wo hakt es aus Ihrer Sicht?
Ich denke, es hakt an der Verzahnung der Arbeitsschritte, die komplex sind. Und es hakt zum einen auf der technischen Ebene, zum anderen natürlich auf der Ebene der Spezialisierung der Tätigkeiten innerhalb der Klinik. Wir hatten diese Spezialisierung zum Studienkoordinator, zur Study Nurse. Das sind aber alles Dinge, die eher aus der medizinischen Perspektive kommen, als dass sie zusätzlich auch technische Aspekte mit einbeziehen. Diese Aspekte sind einfach nicht in dem Berufsbild enthalten, das diese Aufgaben ausfüllt. Das heißt, man braucht eigentlich jemanden, der den technischen Hintergrund führt, verbessert, trainiert und letzten Endes dann auch die Digitalisierung vorantreibt.
Jetzt muss ich da noch mal genauer nachfragen.
Ja, gerne.
Wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben ein großes Prüfzentrum geleitet. Sie haben dann sehr, ich sage jetzt mal, weit über 100 Studien gleichzeitig gehabt. Sie müssen ja immer gleichzeitig feststellen, die Dokumentation der Leistung muss ja in irgendeiner Form geschehen. Wie ist das denn als Leiter? Sie haben dann die ganzen Studienkoordinatoren, die jeweils für sich, wir haben es gerade gelernt, in einer Excel-Tabelle dann ihre Leistung nachvollziehbar dokumentieren. Muss ich mir das so vorstellen?
Ganz grundsätzlich kann man sich das so vorstellen. Der erste Schritt ist natürlich die Frage des Entgelts, das man bekommt. Die Ableitung der Leistungen, zum Beispiel aus dem Prüfplan. Mhm. Die Übersetzung in die Tätigkeiten am Prüfzentrum selbst. Und das Ganze natürlich dann zu transferieren in eine Gegenleistung, die in Geld besteht. Dazu muss ich als Zentrum zunächst mal wissen, was kostet mich eine bestimmte Leistung? Eine Stunde Prüfarzt, eine Stunde Stadiners.
Haben Sie da denn viel Unterstützung erfahren von, ich sage jetzt mal, vom Controlling oder von anderen Fachabteilungen?
Das ist häufig ein Punkt, vor allem auch bei etwas kleineren Prüfzentren, dass das Controlling da viel zu weit weg ist, dass auch die kaufmännische Direktion natürlich viel zu weit weg ist, dass Studien durchgeführt werden, häufig um sich zertifizieren zu lassen als onkologisches Zentrum oder irgendetwas derartiges. Und dass damit die eigentliche Aufgabe, die dem Controlling oder auch einer kaufmännischen Direktion zukommt, nämlich einen Wert für eine Leistung anzugeben, vorzugeben, zu berechnen, das fällt alles hinten runter. Oder das ist für die, vor allem bei kleineren Prüfzentren, für die kaufmännische Seite ein Nebenschauplatz gegenüber der Klinik,
klar,
die andere Kosten hat, wo man die Kosten anders übersieht, wo man viel besser drinsteckt, auch von der Ausbildung, von der Erfahrung, als mit diesem Nebengebiet Studien. Und da geht dann in den Studien, wenn das nicht konsequent gemacht wird, einfach Geld verloren und man kann das Studienzentrum nicht entsprechend aufbauen, weil es sozusagen sich nicht zwingend immer selbst trägt und auch in die Zukunft Investitionen tätigen kann.
Sie haben da bestimmt einige Beispiele oder Erfahrungen, die Sie in der Laufe der Zeit gesammelt haben. Sie waren ja auch in vielen anderen Zentren. Sie haben da bestimmt auch Beispiele gesehen, die Sie vielleicht auch benennen können, natürlich ohne einen Ort zu nennen.
Ja, also das beste Beispiel ist dann, wenn man in ein Zentrum kommt und die einfache Frage stellt, wissen Sie, was Sie Ihre Leistungen kosten? Was kostet eine Stunde Arzt? Was kostet eine Stunde Study Nurse und so weiter und so fort? Wie wird das berechnet und wie wird daraus die entsprechende Kompensation für Studienleistung abgeleitet? Ja, ganz banales Beispiel, ganz zu Anfang, das hat sich vielleicht etwas gebessert, wurden mir dann Beispiele vorgelegt, Berechnungen vorgelegt, wo die Ärzte dann ihr Nettogehalt heruntergebrochen haben auf die wöchentlichen Arbeitszeiten.
Wow. Und das ist jetzt kein Einzelfall, ne?
Das war damals zu der Zeit kein Einzelfall. Ich weiß nicht, ob sich's in der Zwischenzeit dramatisch gebessert hat. Aber das ist etwas, was zum Beispiel auf der ärztlichen Seite, häufig werden ja die Studienzentren auch von Ärzten geleitet, ob dafür ein entsprechendes Verständnis da ist. Viele Chefärzte bringen ja heute auch ein MBA mit, wie weit das dann ausgespielt wird. Und solche Kenntnisse, die dort vermittelt werden müssten, auch in die Leitung eines Studienzentrums eingehen, ist mir im Einzelfall jetzt nicht bekannt.
Ja.
Aber
ja,
das ist ein Grundproblem. Ja.
Okay, jetzt, ich verstehe, dass die Budgetkalkulation für sich genommen ein ganz spannendes Thema ist. Ich würde aber sagen, weil das so komplex ist, nehmen wir das jetzt für jetzt mal raus.
Können wir gerne machen, ja.
Die Basis wäre ja schon, wenn wir den Vertrag unterschreiben, dass wir die Leistung, die wir vereinbart haben, dass wir die überhaupt bezahlt bekommen. Und eingangs hatte ich ja gesagt, Sie hatten ja hunderte Prüfungen gleichzeitig. Wie funktioniert das dann? Wie macht man sowas? Oder wie haben Sie das in den unterschiedlichen Sites auch wahrgenommen?
Ja, letzten Endes braucht man einen, nennen wir immer Projektmanager, der gar nicht in das Tagesgeschäft der Studiendurchführung eingebunden ist, sondern der herausgelöst ist und der sich genau mit solchen Aufgaben beschäftigt. Ja. Beginnend mit einem Angebot, Umsetzung der Leistungen, die Frage, gibt es einen Zeitplan für den Abruf der Leistungen, kollidieren möglicherweise Studien parallel? Ist nicht ganz einfach, weil Sie haben zum Teil Studien, die extrem zäh laufen, wo nicht richtig rekrutiert wird. Damit kommen Sie auch auf größere Studienzahlen, die parallel laufen. Das klingt immer beeindruckend, aber wenn man dann in die Einzelstudie guckt, sieht man, dass in vielen Studien nicht so wahnsinnig viel los ist. Ja. Also auch da wäre natürlich ein Siebeffekt vorab bei Angebotserstellung, bei der Überlegung, nehme ich an einer solchen Studie teil, ganz wichtig. Und das hat wieder etwas mit der Leistungskontrolle zu tun.
Und wie haben Sie das denn in den anderen Sites oder auch bei sich selbst wahrgenommen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also es gibt Sites, wo das nicht so richtig stattfindet, wo das mehr oder weniger freihändig gemacht wird. Die Studie klingt interessant, dann beteiligt man sich daran, ohne in der Tiefe nachzudenken, ob man die Ressourcen hat, ohne das auch mit einem Projektplan entsprechend abzugleichen, mit den laufenden Projekten abzugleichen, mit den Ressourcen auf der Personalseite, auf der technischen Seite abzugleichen.
Das ist ja.
Und das ist zum Beispiel ein Schritt, der ganz klar in die Digitalisierung reingehört, dass man so etwas technisch fassen kann, dass man einen Plan macht, dass man sich überlegen muss, wie kann ich Leistungen erbringen? Kann ich sie überhaupt erbringen? Kann ich eine Leistungszusage machen? Und dann enden wir wieder ganz am Schluss, wo wir gerade waren, ist die Leistungszusage auch entsprechend abgedeckt.
Und was war da so Ihr Fazit? Sie haben das ja teilweise gesehen, teilweise auch angesprochen, teilweise auch selber Erfahrungen gemacht. Was ist dann das Feedback, wenn man darauf die Mitgeschäftsführer beziehungsweise den Vorstand und Co. drauf anspricht, dass man da Ressourcen braucht oder auch die ärztliche Direktion? Wie wird das wahrgenommen?
Also grundsätzlich kann man mindestens Leute so darauf aufmerksam machen, dass sie das Problem erkennen, ob sie dann ins Handeln kommen und entsprechend die notwendigen Änderungen herbeiführen, ist immer fraglich. Denn auch da ist man wieder an dem Punkt, wo das Prüfzentrum natürlich zuerst mal eine Investition tätigen muss. Es muss in die Vorlage gehen, es muss seine Abläufe verbessern, um dann tatsächlich am Ende besser dazustehen, den finanziellen Rücklauf zu haben, um die weitere Entwicklung zu finanzieren und eben auch einen Gewinn zu machen, mit dem es in die Zukunft investieren kann.
Ja,
das ist das Problem zwischen Wissenschaft auf der einen Seite, die hochinteressant ist, die Prüfpläne sind gut, man möchte sich beteiligen, man möchte den Patienten etwas Fortschrittliches, Neues bieten, selbst mit an der Spitze stehen. Und auf der anderen Seite hat es eben ein ganz banales wirtschaftliches Rückgrat, mit dem man das betreiben muss.
Ja, Prüfzentrumsleiter, jetzt darf ich Sie mal herausfordern. Jetzt war ich auch bei der Industrie unterwegs.
Ja.
Und dann sagen die mir, das Prüfzentrum darf ja keinen Gewinn aus dieser Studie machen.
Ja, das ist natürlich so ein Problem. Die Frage ist, Gewinn im Sinne einer Aktiengesellschaft, die dann Dividenden zahlt, da kann man sich drüber streiten. Aber einen Gewinn zu machen, um eine Investition in die Zukunft zu tätigen, Räume besser auszustatten, Technik zu verbessern, Personal zu trainieren, mehr Personal insgesamt in ein solches Zentrum zu bekommen, das tatsächlich die Funktionen alle ausreichend abgedeckt sind, das ist nichts Negatives.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Und ich weiß nicht, woher dieser Begriff, ich habe das auch schon gehört in Diskussionen, dass ein Prüfzentrum keinen Gewinn machen darf. Das muss man etwas differenzierter sehen.
Darf man das etwas konkreter zusammenfassen, dass man das so nicht betreiben kann?
Ich würde umgekehrt sagen, das Prüfzentrum muss Gewinn machen, wie jeder Handwerker auch, damit in seinen Betrieb investieren kann und den Betrieb dann zukunftssicher ausbauen kann und aufbauen kann.
Ich bin da völlig einverstanden, aber ich rede ja auch mit sehr vielen Prüfzentren. Da gibt es einige Vorurteile. Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mit Ihrer Erfahrung als sehr erfahrener Prüfzentrumsleiter das nochmal etwas ausführen können und dass Sie da auch nochmal sagen können, warum das wichtig ist, weil die Budgetkalkulation, ich weiß, jetzt sind wir wieder ein bisschen vorher, aber wenn es dann um die Verhandlungen geht, dann wird häufig das Argument gebracht, ihr dürft da keinen Gewinn machen.
Also ich weiß nicht, wo dieses Argument herkommt. Das ist vielleicht ein allgemeines altruistisches Prinzip. Die Medizin darf keinen Gewinn machen, kann man so sehen. Auf der anderen Seite, alle medizinischen Betriebe stehen ja in einem finanziellen Kontext und müssen irgendwoher die Betriebsmittel gewinnen, um den aktuellen Betrieb richtig aufrechtzuerhalten zu können, um in der Zukunft die Möglichkeiten aufrechtzuerhalten, auszubauen, zu verbessern. Im Zweifelsfall entstehen eben Defizite, die öffentlichen Geldgeber dann für die Kliniken decken müssen. Und das ist natürlich etwas, was im Studienbereich, was eine Extraleistung ist, sicherlich so nicht möglich ist.
Würden Sie so weit gehen, dass das auch ethisch unsauber ist? Jetzt müssen wir auch nochmal trennen zwischen IITs und Medizinproduktstudien oder halt auch Arzneimittelprüfungen.
Also ich denke, es sollte mindestens kostendeckend sein, aber Kostendeckung führt langfristig sicherlich nicht dazu, dass ich ein Prüfzentrum entsprechend ausbauen und aufbauen kann.
Wie würden Sie jetzt reagieren, wenn ich jetzt ein großer Arzneimittelsponsor bin und ich würde dieses Argument sagen, sie sind viel zu teuer, sie dürfen da keine Gewinne mitmachen?
Ja, also ich denke, wenn ein pharmazeutischer Hersteller kommt, er macht seinerseits dann wieder Gewinne mit den Daten, die er aus Studien bezieht, der müsste eigentlich das beste Verständnis dafür haben, dass eine Organisation ohne Gewinn nicht arbeiten kann, wenn sie auf die Dauer konkurrenzfähig bleiben will.
Oder einfach nur als Partner da sein will.
Oder als Partner, das meine ich ja. Also ein Partner, der wirklich auf Augenhöhe technisch, medizinisch, wissenschaftlich immer auf der Höhe der Zeit ist und tatsächlich solche speziellen Aufgaben wie klinische Prüfungen umsetzen kann.
Dankeschön dafür für das Statement. Das ist sicherlich sehr hilfreich. Aber wir haben auch intern in den Kliniken teilweise etwas unterschiedliche Meinungen, wo das gleiche Argument gilt. Wie würden Sie denn damit umgehen?
Ja, die Frage ist, wenn ich eine klinische Prüfung mache, wenn ich Defizite mache mit meinem Studienzentrum, wer deckt die Defizite?
Das kann ja dann nur aus der Versorgung genommen
werden. Das kann nur aus der Versorgung genommen werden und die Versorgung ist zu 90% über die gesetzlichen Krankenversicherungen gedeckt und die gesetzliche Krankenversicherung hat ja ganz grundsätzlich nicht den Auftrag, klinische Prüfungen durchzuführen, wissenschaftliche Untersuchungen zu unterstützen.
Ja, das unterschreibe ich komplett. Die haben ja eine andere Herausforderung. Wie bewerten Sie denn die Herausforderung, die wir jetzt haben mit vielen IITs, die halt komplett unterfinanziert sind? Wie gehen wir denn damit um? Oder wie würden Sie, ich meine, Sie sind einer der erfahrensten Prüfzentrenleiter hier in Deutschland, wie geht man damit um? Die sind ja eigentlich fast nie kostendeckend, teilweise. Ja. Vor allem jetzt beispielsweise, ich nehme jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, die Kinderstudien.
Ja, dann sind wir wieder beim Gewinn, ja. Die Frage, mache ich mit anderen Studien so viel Gewinn, dass ich Studien, die wissenschaftlich wichtig sind, die nicht ausreichend abgedeckt sind, weil sie zum Beispiel ein zu kleines Patientenklientel darstellen, die aber trotzdem medizinisch wichtig sind, kann ich sozusagen eine Querförderung innerhalb meines Zentrums herstellen, sodass ich medizinisch-wissenschaftliche Projekte unterstützen kann aus Gewinnen, die ich möglicherweise von anderen Projekten habe, die besser abgerechnet werden können. Grundsätzlich ist es aber ein Problem der öffentlichen Förderung dann. Wenn die Gesellschaft möchte, dass sie kleine Projekte, kleine Gruppen wissenschaftlich am Fortschritt beteiligt, Fortschritt möglich macht, dann muss sie letzten Endes dort auch investieren. Sind wir wieder beim Investieren? Ist immer die Frage, wer es macht.
Sie haben gerade was ganz Wichtiges gesagt. Die Industrie wird aber sagen, ich bringe es mal etwas theoretischer rüber, man könnte ja argumentieren, dass die Kosten im Rahmen bleiben müssen und dementsprechend eben diese Querfinanzierung halt nicht als Industrie mitfinanzieren möchte.
Ja, ganz, ganz grundsätzlich müsste das auch nicht zwingend immer eingerechnet sein in sozusagen Preise für klinische Prüfungen in der pharmazeutischen und medizintechnischen Industrie. Ich würde das auch zunächst mal trennen und sagen, die Projekte, die für die Industrie, mit der Industrie durchgeführt werden, müssen per se zunächst einmal kostendeckend sein. Sie müssen einen Gewinn abwerfen, auch für die Weiterentwicklung des Prüfzentrums.
Wie Sie damit umgehen, das ist Ihre Verantwortung, wie Sie das dann.
Das ist letzten Endes eine Berechnung, die ich als Prüfzentrum anstellen muss, indem ich jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, meine Kosten kenne. Was kostet eine Stunde Arzt? Was kostet eine Stunde CT, MRT? Alles das muss ich tatsächlich wissen. Die Kosten muss ich anpassen an Preissteigerungen. Und dann kann man sich natürlich überlegen, was braucht man für eine Gewinnmarge, um tatsächlich solche Dinge zu entwickeln. Das nächste Gerät in 5 Jahren zu kaufen, das Personal aufzustocken, das Personal mit Spezialkenntnissen zu trainieren, was auch immer.
Ja, da bin ich bei Ihnen. Jetzt hatten wir in der Vorgeausgabe Frau Kahl bei uns, die Vorsitzende des Bundesverbandes nichtärztlichen Studienpersonals in der klinischen Prüfung. Und sie bemängelte auch, dass die Ausbildung, Weiterbildung in vielen Prüfzentren, dass da überhaupt keine Mittel für vorhanden sind.
Ja, da wird halt das gemacht, was die Minimumerfordernis ist.
Bringt uns das als Studienstandort nach vorne?
Sicher nicht, weil sich zum Teil die Rahmenbedingungen häufig in Sprüngen entwickeln, aber häufig so schnell entwickeln, dass das auch nachgehalten werden muss in dem Personal, mit dem Personal, das ein Prüfzentrum hat. Ja.
Es ist ja jetzt mittlerweile mehr ein europäischer Wettbewerb um die klinischen Prüfungen. Ja. Ich kann ja nach Spanien gehen, ich kann ja auch nach Deutschland gehen. Und da gibt es 2, 3 Punkte, die mir persönlich Sorgen bereiten, aber vielleicht können Sie das viel besser erhellen aus Ihrer langjährigen Erfahrung. Wenn die Budgets nachher nicht stimmen, dann werden dann die Overheads nach oben genommen. Also wir hatten jetzt letztens, glaube ich, die Charité hat, glaube ich, jetzt 50%.
Ja, es gibt Overheads zwischen 30, 40, 50, 100 und 120%.
Wie bewerten Sie das? Was ist denn Ihre Sicht auf diese Dinge?
Ja, das ist letzten Endes eine pauschale Berechnung, in Anführungszeichen.
Aufschlag.
Aufschlag, die letzten Endes dann eine Art von Vollkostenabrechnung darstellt.
Aber nicht näher definiert ist.
Durch eine pauschale ist es nicht näher definiert. Und die Frage ist auch, weiß derjenige, der den Aufschlag macht, ob das überhaupt passt? Ist der Aufschlag ausreichend, ja? Oder ist er zu üppig? Das weiß ich ja gar nicht.
Wie ist das, wie bewerten Sie das denn, die Lage in unserem europäischen Wettbewerb? Wie bewerten Sie da denn die Kliniken oder wie haben Sie denn das erlebt mit den Gesprächen mit den Pharma-Sponsoren? Ist das ein Riesenthema?
Also ich würde sagen, es ist ein Thema und nach wie vor sind hierzulande natürlich die Kliniken gut ausgestattet. Wir haben gute Bedingungen. Insofern ist die Frage, wie man sozusagen diesen Zustand hält, abbildet und auch möglicherweise preislich berücksichtigen kann.
Dieser Overhead wird gegebenenfalls vom Controlling, vom Dekanat oder vorgegeben und das ist so eine Art Act of God oder wie muss man sich das vorstellen?
Das sind Aufschläge, die letzten Endes rechnerisch nicht im Einzelnen nachvollzogen sind. Also es wäre besser, man wüsste die Kosten und würde ganz normal durch die verschiedenen Stufen dann berechnen, die Kostenersatz ganz normal, wie das die Betriebswissenschaft macht und zum Schluss einen Gewinnaufschlag machen und dann hätte man das Ganze transparenter, wüsste selbst, wo man steht, kostentechnisch und könnte das vielleicht auch dann rechtfertigen.
Ja, also fassen wir das zusammen. Es ist absolut fair, dass es das gibt. Aber das muss dann nachvollziehbar dargelegt werden.
Sollte eigentlich
werden.
Nachvollziehbar sein, genau. Sodass vor allem derjenige, der es tut, weiß, wie er dazu kommt. Ja.
Was würden Sie sich denn wünschen für Ihre Prüfzentren? Sie haben ja viele Mitstreiter gehabt, viele Sachen auch bewegt. Was sind da Sachen, die Sie auch anderen Prüfzentren mitgeben möchten, die jetzt hier im Podcast hören? Wo würden Sie dran denken? Was sind die essentiellen Punkte? Vielleicht können wir so eine Art 3, 4 Punkte da ausarbeiten. Ja, Sie haben ja eins schon genannt. Ne?
Ja, also ich denke, man braucht einen Projektplan für das gesamte Zentrum, um abgleichen zu können, welche Kapazitäten man hat, wie Prüfungen laufen, wie man Ressourcen verteilen kann, um zu bestimmen, hat man überhaupt die Ressourcen? Wo muss man nachlegen? Kann man sich das leisten, nochmals eine Stelle irgendwo zu generieren? Und das Ganze natürlich zu transformieren in der Umsetzung in ein entsprechendes Ergebnis und über das Ergebnis dann die Steuerung wieder zu verfeinern.
Ja.
Ganz banal als KVP.
Jetzt muss ich nochmal, Herr Prüfzentrumsleiter, jetzt muss ich Sie nochmal etwas herausfordern.
Ja.
Wenn ich mit den Geschäftsführern und mit den Vorständen von Kliniken oder Uniklinika spreche, dann ist die Frage, wie viel klinische Prüfungen überhaupt stattfinden, ist es eine Frage, die eigentlich nur die wenigsten beantworten können.
Also ich denke, die meisten können das in der Zwischenzeit. Das war eine Frage, die früher ganz typischerweise nicht beantwortet werden kann. Heute sollten die Zentren wenigstens eine Übersicht haben über die Zahl der Prüfungen. Die große Frage ist, was findet in den einzelnen Prüfungen statt? Wird da einmal pro Jahr ein Patient eingeschlossen oder werden monatlich pro Prüfung 10, 20 oder 30 Patienten eingeschlossen? Das macht letzten Endes den Unterschied. Ja.
Ich glaube, hier haben wir einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen. Ich nehme wahr, dass in vielen Kliniken, aber auch Uniklinika, dass die einzelnen Zentren, also sprich einmal die Gynäkologie, dass die ihre eigenen Prüfzentren haben. Das heißt, über ihr Viereck wissen sie, was da stattfindet. Aber auf der Metaebene sieht man das nicht. Und was ich dann auch sehe, ist, dass die Verluste teilweise dezentral getragen werden, aber auf der Metaebene ist das nicht sichtbar.
Ja, da braucht man natürlich ein System, was das Ganze betrachtet und diese Leistungen von den einzelnen Prüfzentren innerhalb eines Großklinikums entsprechend aufschlüsselt, wieder zusammenführt und zu einer Gesamtbetrachtung zusammenführt. Es gibt ja die übergeordneten Zentren, also Koordinierungszentren, die letzten Endes solche Aufgaben übernehmen könnten, ja. Die Frage ist im Einzelnen dann wieder, wie weit können die durchgreifen auf diese speziellen Zentren in den einzelnen Abteilungen?
Ja, es geht ja erstmal darum, dass wir überhaupt Transparenz haben. Also das, was ich merke, ist, ohne KPIs kann die Geschäftsführung nicht arbeiten, ja. Und wenn diese KPIs fehlen, dann kann man auch nicht steuern. Und dann kann der Geschäftsführer oder auch der Vorstand oder das Dekanat kann nicht führen.
Letzten Endes nichts darüber aussagen, ja.
Ja, und das ist was.
Keine
was
Veränderung ich, einführen.
Exakt.
Ja.
Und das ist ungünstig für unseren Studienstandort Deutschland. Ja. Nachdem wir das herausgearbeitet haben, möchte ich nochmal auf was anderes hin zurückkommen. Es ging mir um Folgendes. Wir sehen, dass die klinischen Prüfungen immer weiter zunehmen werden. Ja, das heißt, wir werden immer mehr Studien durchführen, aber die Patientenanzahl wird drastisch abnehmen, weil die Medizin ja immer spezifischer wird.
Richtig.
Was für einen Einfluss wird das auf das Prüfzentrum haben?
Der Einfluss wird wahrscheinlich sein, dass sich ein Prüfzentrum mehr in der Tiefe mit Spezialfragestellungen, Studien befassen muss und sich wahrscheinlich mehr konzentrieren muss auf die Details, die eine klinische Prüfung in ihrer Durchführung erfordert, ja. Schaut man sich die Prüfpläne an von aktuellen klinischen Prüfungen, also die Onkologie ist da sicherlich ein gutes Beispiel dafür, sehr spezielle Fragestellungen für Untergruppen von Krankheitsentitäten mit relativ kleinen Patientenzahlen, häufig multizentrisch und zwar nicht regional multizentrisch, sondern über den ganzen Kontinent multizentrisch, dann wird auch hier das Studienzentrum mehr gefordert werden. Man muss mehr Aufmerksamkeit auf die Details der Durchführung legen und dazu braucht man entsprechend wiederum das Personal, wiederum das Tracking der Studien, um wissenschaftlich einwandfreie Daten abliefern zu können.
Um das zu machen, also mehr Personal werden wir ja nicht bekommen. Ja, die Leute sind ja nicht da. Das heißt, was wir machen können, ist, dass der Projektleiter oder die Studienkoordinatoren, dass die halt vielleicht ein Stück wir hatten ja vorhin über die Abrechnung gesprochen, dass das, wie wir das auch bei der Versorgung gemacht haben, dass zumindest die Abrechnung und die Prüfung der Rechnung, dass das auch bei den kaufmännischen Abteilungen liegt, was ja eigentlich auch logisch ist.
Könnte durchaus sein oder je nachdem, wie groß das Prüfzentrum ist, haben die einen eigenen Mitarbeiter,
oder zwei,
der sonst tatsächlich weiß, was er macht und es macht nicht die Studienkoordination im Nebenjob, ja.
Da darf ich Sie aber vielleicht korrigieren oder vielleicht haben Sie da einen ganz anderen Einblick. Was ich sehr häufig gemerkt habe, ist, dass Folgendes passiert. Sie sagen sich, das ist eine hochspezifische Prüfung. Der Studiensponsor schickt dann diese sogenannte Gutschriften.
Ja.
Und dann sagt derjenige, oh, das weiß ich nicht. Oder derjenige wäre dann der Finanzmanager des Prüfzentrums. Das kann ich ja nicht beurteilen, ob diese Leistung geführt ist. Dann nehme ich diese Gutschrift. Gibt das der Projektleitung, die für diese eine Studie verantwortlich ist? Die setzt sich dann mit dieser Excel-Tabelle, die sie führt, wo sie jede einzelne Leistung nachzieht und nimmt das und prüft nach Hand des Leistungszeitraums, welche Leistungen denn A in der Excel-Tabelle stehen, gegenüber dem, was ich da vorne.
Ja.
Das kostet natürlich enorm Zeit. Wenn wir also mehr klinische Studien sehen, die noch spezifischer, noch mehr ja. Fachkunde brauchen, entweder brauchen wir wesentlich mehr Personal oder wir entlasten unser Personal.
Ja, das ist sicher richtig. Gerade in diesem Bereich kann man sicherlich entlasten. Und ich glaube, wir drehen uns da immer wieder in dem gleichen Kreis. Das beginnt ganz vorne, indem ich einen Prüfplan aufschlüssel nach Leistungen, nach meinen Kosten, nicht unbedingt nach dem Honorar, das mir angeboten wird. Und dann habe ich zunächst mal einen Eindruck, ob ich die Leistung erbringen kann zu dem angebotenen Honorar. Ich kann weiterverhandeln und im nächsten Schritt muss das natürlich technisch so nachgehalten werden, dass im Prinzip automatisiert die Leistungen abgerechnet werden und nicht über Excel-Tabellen, nicht über Papier oder sonst irgendwelchen umständlichen Dingen. Oder gar der Sponsor kommt und sagt, rechnen Sie doch bitte endlich mal ab.
Da habe ich aber noch mal eine Frage. Ich war gestern wieder lange beim Kongress und es wurde viel über Daten gesprochen. Es wurde sehr viel über die medizinische spezifische Fragestellung gesprochen. Im ganzen Kongress wurde niemals über Budgets, Zeiten und Geld gesprochen.
Ja, gut, das ist etwas, was in der Medizin, in der Wissenschaft natürlich zunächst mal Nebensache ist oder ausgeblendet wird, weil man sich ja für den inhaltlichen Aspekt interessiert. Und dazu brauche ich jemanden, der sich für diesen technischen Aspekt interessiert, für den Workflow, für den finanziellen Hintergrund, der das eben ganz gezielt macht und sich auskennt. Ja.
Jetzt haben Sie aber so viel Erfahrung in all den Jahren.
Ja.
Sie haben ja für den Eingangs auch mal gesagt, dass es unterschiedliche Arztdirektoren gibt, die mittlerweile auch ein MBA haben, aber es gibt auch viele, die das nicht haben. Ist das Gefühl für die Zeiten und die Finanzen, die daran festgekoppelt sind, ist das da ein Gefühl da? Ich erlebe schon öfter, dass man eher über Datenschutz nachdenkt als über die finanzielle Fragestellung.
Ja, gut, der Datenschutz ist vielleicht etwas mehr im Vordergrund oder ist mehr in den Vordergrund gerückt. Es sind wahrscheinlich auch mehr im Vordergrund die Kosten für den Klinikbetrieb, für den Routinebetrieb und das Studienzentrum ist so ein fünftes Rad am Wagen, das man einfach nicht richtig sieht.
Und dann sind wir wieder bei den KPIs.
Und da sind wir wieder dabei.
Wenn
man das einmal richtig aufsetzen würde, wenn man den entsprechenden Support da reinsteckt, technisch, personell, um auf einen guten Stand zu kommen, wäre das der Punkt, wo man dann einen Ausgangspunkt hat, ein Prüfzentrum wirklich zu verbessern und professionell aufzustellen.
Also ist es auch seitens des Prüfzentrumsleiters essentiell, dass er oder sie diese Sichtbarkeit bei der Geschäftsführung herstellt?
Absolut.
Um über dahin zu kommen?
Absolut, ja.
Würden Sie sagen, dass man ein Prüfzentrum leiten kann, wenn man das nicht macht?
Schwierig. Mindestens, man hat extreme Probleme, wenn man das nicht macht oder wenn man niemanden hat, der einem sozusagen diese Aufgaben erfüllt und mit denen man das dann entsprechend präsentieren kann auf der Leitungsebene.
Was ich häufig gesehen habe, ist, dass es halt alles dezentral organisiert ist.
Ja.
Und es dann eben keine zentralen Stellen gibt, weil alles so kleinteilig ist, dass das komplette Bild nicht in der Klinik vorhanden ist.
Das wäre aber das Problem der Leitungsebene. Tatsächlich die verschiedenen Prüfzentren, Prüfzentralen, zumindest von der technischen Seite, von der administrativen Seite zusammenzufassen, anzuleiten und zu unterstützen.
Wäre das eine dringende Empfehlung, die Sie da in Gegend aussprechen würden?
Das wäre sicherlich etwas, was die Kliniken sich dringend
überlegen
müssten.
Was auch den Studienstandort nach vorne bringt.
Was den Studienstandort, ja. Wenn ich die Arbeitsabläufe verbessere, wenn ich die Ressourcen besser einteile, wenn ich meine Abrechnung entsprechend stellen kann, habe ich auch dann letzten Endes wieder im Kreisschluss die Mittel, um das Studienzentrum zu verbessern.
Ja, das kann man nur unterschreiben, ja. Weil die das gemacht haben, die stehen ja auch ganz anders und auch leistungsfähiger.
Ja.
Und da sehe ich auch von Sponsorenseite, die haben ja auch Scoring-Modelle von Prüfzentren.
Ja.
Und wenn sie, ich sag mal, in der Regionalliga spielen, das dauert einige Jahre, bis sie dann nachher in der Bundesliga spielen.
Natürlich.
Das würden Sie auch so sehen? Oder?
Ja klar, irgendwo muss man anfangen und sich versuchen, Stück für Stück weiterzuarbeiten, je nachdem natürlich, was das für ein Prüfzentrum ist, an was für ein Klinikum das angesiedelt ist, welche Form von Patienten kann ich tatsächlich einschließen, gibt es in meiner Umgebung. Das führt aber vielleicht auch dann zu einer Spezialisierung des einen oder anderen Zentrums, das eben ganz bestimmte Patientenstämme besonders gut einschließen kann, besonders gut behandelt und vielleicht dafür auf die ein oder andere Studie einfach auch mal verzichtet. Ja.
Dann komme ich aber auch nochmal auf einen, ich will nicht sagen Widerspruch, aber auf einen Widerspruch innerhalb des Prüfzentrums. Wir haben ja durch die Zertifizierungsgesellschaften ja bewusst und auch wirklich sehr sinnvoll den Punkt, dass man, wenn man die Zertifizierung erhalten möchte, dass man eine gewisse Anzahl von Patienten auch in klinischen Prüfungen einschließt. Jetzt, wenn man aber nur in der Regionalliga spielt oder ein Zentrum ist, was jetzt nicht eins der Uniklinika ist, sondern einfach nur Maximalversorger ist, aber dennoch Spitzenmedizin betreiben möchte, dann kommt man teilweise in eine Situation, Studien anzunehmen, wo sie als Prüfzentrum richtig Geld drauflegen, damit sie nur diese Zertifizierung erreichen. Wie kann man dieses Dilemma auflösen?
Ich kenne dieses Dilemma. Das ist ein politisches Problem. Gegenüber der Zertifizierung, die große Frage ist, was ist überhaupt machbar für das einzelne Prüfzentrum? Wo kann das Prüfzentrum Stärken ausbauen? Und dann wird vielleicht mal die eine oder andere Studie eben nicht durchgeführt. Und eine zweite Möglichkeit ist, ich glaube, dass es in der Zwischenzeit auch durchgedrungen ist, dass man sich möglicherweise nicht nur an klinischen Prüfungen, also experimentellen Studien beteiligt, sondern dass man eben auch mehr auf Beobachtungsstudien geht, die dann technisch einfacher durchzuführen sind, die eben an einem Patientenstamm, der vorhanden ist, durchgeführt werden können.
Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch die Frage wieder bei den IITs, wenn wir da etwas politisch wären. Was wäre denn da Ihr Wunsch von der Politik, wenn Sie da einen Brief schreiben müssen oder von der Ministerin oder vom Forschungsminister? Wie können wir die IITs, die auch sehr viel Grundlagenforschung bei uns nach vorne bringt, was wäre denn da Ihr Wunsch?
Die IITs müssten insgesamt natürlich mehr gefördert werden. Dazu käme sicherlich eine möglicherweise präzisere Auswahl, welches IIT man durchführt und fördert, sodass man sich auch hier wirklich auf wichtige Dinge konzentriert und vielleicht ein IIT, das zwar interessant ist, aber nicht so wichtig, eben dann nicht durchführt. Wir können nicht alles untersuchen. Wir müssen uns konzentrieren und dass man sich aber wirklich auf die wichtigen Dinge interessiert, entsprechend dieser alten Vorgabe, die, glaube ich, Eisenhower mal für seinen Schreibtisch erfunden hat.
Ja.
Wichtig und dringend und interessant als nur die Interessanten, die es natürlich auch gibt. Das kann ich selbstverständlich verstehen. Und das ist etwas, was sicherlich auch von der Politik aus gestützt werden müsste. Und dann natürlich insgesamt die Mittel für die IITs, für diese wirklich wichtigen und dringenden IITs, die müssten hochgefahren werden.
Ich glaube, da gibt es niemanden, der das widerspricht, aber es muss halt nach vorne gebracht werden. Dann habe ich noch zum Schluss noch eine Frage. Also wir hatten mal so ein Segment, abgerechnet wird zum Schluss in dem Sinne. Was sind die Empfehlungen, die Sie junge Prüfzentrumsleiter oder Prüfzentrumsleiterinnen geben würden, was sie machen sollten, um ein erfolgreiches Prüfzentrum zu haben und vor allem, welche Widerstände, selbst wenn die da kommen, sie trotzdem sich da durchsetzen soll. Was gibt es da vielleicht zwei, drei Hinweise, die Sie da noch geben?
Also das Wichtigste ist meiner Schätzung nach die Struktur innerhalb eines Prüfzentrums.
Das heißt, eine zentrale Struktur, es muss eine komplette Übersicht über die gesamten Kliniken.
Es muss eine komplette Übersicht da sein. Es muss eine entsprechende Planung da sein für die Projekte. Es muss eine Planung da sein für die finanziellen Aspekte. Das meine ich mit Struktur. Und ich glaube, das wird immer wieder vernachlässigt, weil man sich natürlich, und das kann ich sehr gut verstehen, ablenken lässt von den inhaltlichen Aspekten. Ja. Also ein neues Wirkprinzip interessant war, was kann ich damit machen, wie kann ich mich möglicherweise damit als Klinik profilieren, wenn ich das anbieten kann. Alles in Ordnung, aber ich glaube, die Basis, das Rückgrat, ist die Grundstruktur, ist die technische, personelle Struktur des Prüfzentrums. Die muss man entwickeln und das natürlich auch nach oben in die Leitungsebene entsprechend transportieren.
Da haben Sie völlig recht. Und auch die KPIs der Leitung zur Verfügung stellen, damit sie steuern und führen kann und auch Ressourcen gegebenenfalls zuführen können.
Das ist auch Struktur für mich.
Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel bedeutet, dass Sie heute hier waren und die offenen Worte sprechen konnten. Das hilft uns enorm, denn die Prüfzentren brauchen Hilfe und Unterstützung und sie arbeiten vielfalls sehr für sich allein genommen. Und ich hoffe, dass wir auch mit diesem Podcast und Ihren offenen Worten hier dazu beitragen können, dass wir alle ermutigen können, gemeinsam an die Forschung, an unserem Prüfzentrum zu arbeiten. Denn so können wir diesen Studienstandort weiter erhalten und weiter ausbauen, was natürlich wir alle wollen.
Ja, ganz unbedingt, da bin ich mit dabei.
Vielen Dank.
Ich danke.